Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Make Podcast great again.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Woche 9 ist vorbei. Das heißt, wir beschäftigen uns mal wieder mit den aktuellen Spielen dieser Woche und ich habe zwei Gäste bei mir. Das ist einmal der Hans-Peter. Hallo Hans-Peter.
Hi, grüß dich.
Und bei mir ist auch der Florian. Hallo Florian.
Hallo.
Ja, und mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir fangen jetzt direkt mal an mit dem ersten Spiel. Wir gucken uns das Spiel an zwischen den Houston Texans und den Indianapolis Colts. Die Texans haben zu Hause gespielt, Sean Watson, der ja aufgrund eines gerissenen Kreuzbandes nicht mehr spielen wird diese Saison, mit Tom Savage als Starter und Hans-Peter, das ist glorreich in die Hose gegangen.
Ja, wenig anders zu erwarten. Wobei, ich habe eigentlich gedacht, ja, Savage zweiter Sommer könnte kommen. Oder erster Sommer, je nachdem wie man sieht. Also, dass er nochmal da draus seinen Nutzen zieht. Aber nein, da ging einiges in die Hose. Und ich bin dann ja auch ein bisschen eher bei dem Spiel auf Jacoby Brissett gegangen, der ein super Spiel abgeliefert hat und in meinen Augen ziemlich underrated einhergegangen ist. Jacoby Brissett und auch die Receiver T.Y. Hilton vor allem, der sich daraus getan hat mit seinen zwei Touchdowns, mit beiden Receiving Touchdowns im Spiel für die Colts. Hat ein super Spiel gemacht und hat Spaß gemacht, den Colts zuzusehen, dass es da doch noch Hoffnung gibt, dass da doch noch was geht diese Saison. Und bei den Texans, glaube ich, nach dem Spiel muss man sich einfach da mit Schadensbegrenzung abfinden für die restliche Saison.
Ja, Florian, gehen wir nochmal kurz auf die Colts ein, bevor wir uns gleich noch weiter mit den Texans beschäftigen. Hans-Peter hat es angesprochen. Jacoby Brissett sah sehr gut aus, wenn man sich seine Zahlen anguckt. Ist das sehr solide. 20 Bälle von 30 Würfen sind angekommen. 308 Yards, 2 Touchdowns. Hat er gut gemacht. Man merkt aber auch, dass er noch ein bisschen Zeit einfach braucht. Ich finde, er hat teilweise den Ball einfach zu lang gehalten und auch so ein bisschen Probleme hat, gegen den Blitz zu erkennen, auch gerade vor dem ersten Touchdown, wo er gesackt wird und der Ball verloren geht und dadurch der erste Touchdown des Houston Texans passiert. Aber im Endeffekt war es trotzdem ein gutes Spiel ja eigentlich von ihm.
Ja, ich sehe es auch so. Es war ein sehr gutes Spiel sogar von ihm, denn das Passer-Rating von 122 ist schon sehr, sehr gut. Und zwei Touchdowns geworfen, keine Interception. Das ist ja immer wichtig, dass er sich keine Interception leistet, weil dann läuft das Spiel schon mal einigermaßen ruhig. Und dafür, dass er vor der Saison kurzfristig zu den Colts gewechselt ist, macht er das Ganze eigentlich auch sehr solide, finde ich. Vor allem, weil er auch gut auf den Füßen ist, hatte jetzt 2 Carries für 12 Yards. Das heißt, da konnte er auch nochmal wahrscheinlich einmal auf jeden Fall einen First Down rauslaufen, was ja auch immer ganz gut ist. Das heißt, ich bin der Meinung, dass die Colts da eine solide Lösung gefunden haben auf ihrer Quarterback-Position jetzt für den Moment. Vor allem, weil wir uns ja jetzt noch mit Andrew Luck beschäftigen müssen, der ja dieses Jahr gar nicht mehr spielen wird.
Ja, genau, Florian, du hast es angesprochen. Andrew Luck wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Es wird jetzt sogar gesagt, dass er die nächsten 3 Monate gar nicht werfen will. Hans-Peter, das sieht jetzt nicht so aus, als ob Andrew Luck in früher Zeit wiederkommen wird, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, dass wir bei Andrew Luck, ich glaube nicht, dass er wiederkommt und wir uns eher dran gewöhnen sollten, dass er vielleicht, was er jetzt auch schon sehr gut an der Sideline tut, andere Aufgaben im Football hat in Zukunft und leider nicht die große Karriere, die man eigentlich, die er eigentlich hätte machen können, wenn er nicht das Verletzungspech gehabt hätte. Schade, aber ich glaube, es gibt noch genug Möglichkeiten für ihn im Football, weil er hat ein unglaubliches Verständnis für das Spiel und das soll durch das nicht verloren gehen, dass er jetzt nicht mehr spielen kann, vorerst. Vielleicht kommt er auch wieder, dann glaube ich, wenn er gesundheitlich dann auch wieder auf den Beinen ist und auch wieder zu alter Form findet, dann geht das schon noch einiges. Aber ja, ich glaube eher, da geht was für ihn im Coaching oder in sonstigen Bereichen im Football.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, er ist erst 28 Jahre alt, also noch für die NFL ein junger Quarterback. Und er hat 2015 einen fetten Vertrag unterschrieben mit 140 Millionen, damals den teuersten, den es in der NFL gab. Davon sind 85 Millionen garantiert. Das heißt, selbst wenn er jetzt seine Karriere beenden muss, hat er trotzdem gut Geld gemacht und ist da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt mit ihm passieren wird, denn er hat ja letztes Jahr eigentlich wieder gespielt. Das Jahr davor, 2015, hat er auch nur 7 Spiele gemacht. Und ja, seitdem hat er wohl seine Schulterverletzung, um das nochmal aufzugreifen. Und da ist natürlich die Frage, was da genau jetzt kaputt ist, worüber auch die Ärzte rätseln. Was ich weiß, ist, dass es eben, also einmal die Schulterverletzung an sich ist, die er damals sich schon zugezogen hat. Und wohl jetzt die Sorge ist, dass er dadurch, dass er durch die Verletzung dann immer wieder durchgespielt hat, sich noch weitere Teile der Schulter kaputt gemacht hat und dass dieses Gesamtbild jetzt sozusagen so katastrophal ist. Es könnte sogar sein, dass da irgendwo ein Nervenschaden oder irgendwas dergleichen vorliegt, was halt wirklich jetzt die Frage offen lässt, ob er jemals wieder spielen kann. Es könnte natürlich auch sein, dass er jetzt dann getradet wird, weil er kostet ja eben sehr viel Geld und vielleicht, ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass es so wird wie damals mit Brock Osweiler, der ja jetzt auch noch von den Cleveland Browns bezahlt wird und dass die sich vielleicht dadurch noch einen Draftpick oder so sichern können, dass sie sagen, wir haben sehr viel Geld über, wir bezahlen ihn, dafür kriegen wir ein Draft Capital und eventuell haben sie ja sogar das Glück, dass er nochmal spielen kann.
Ja, das muss man mal gucken, das muss man abwarten, wie das jetzt wird. Wie gesagt, er wird jetzt die nächsten 3 Monate erstmal jetzt nicht werfen. Die Saison werden wir nicht sehen. Mich würde es freuen, wenn wir ihn wiedersehen, einfach weil er, glaube ich, ein guter Quarterback ist. Man hat es jetzt auch angesetzt gesehen, aber später, man muss eigentlich, ja, die große Schuld, wenn irgendwann das Karriereende kommen sollte von den Colts, eigentlich den Colts einkreien, weil sie es nicht hingekriegt haben, eine vernünftige O-Line hinzustellen, ein vernünftiges Running Game hinzustellen und ihm einfach, ja, das mögliche Kapital zu geben, damit er diese Franchise hätte führen können, Richtung Super Bowl in Richtung Playoffs allgemein.
Ja, absolut. Sehe ich auch so. Er hatte einfach, auch jetzt unabhängig von den von der Verletzung die Zeit davor, nicht das nötige Set in der Offense, aber auch vor allem in der Defense. Die Colts haben auch sich im gesamten Roster-Management nicht berühmt gemacht. Und ja, du kannst den besten Quarterback der Welt haben. Jemand wie Andrew Luck hat bei Peyton Manning natürlich gute Schule genossen. Davor hat er viel gesehen und gelernt. Und ja, das bringt alles dann halt nichts, wie du sagst, ohne die O-Line, die Jahre über auch nie zu der Stärke gefunden hat, wie die O-Line, die Peyton Manning vor sich hatte. Running Back sei dahingestellt. Running Back ist auch auf die O-Line angewiesen. Also das Ground Game hat ja auch nicht funktioniert dadurch und konnte auch nicht zur Entlastung führen und ja, einfach unglücklich die Umstände darum, wie Andrew Lucks Karriere verlaufen ist bisher. Ich hoffe natürlich, um das auch nicht ganz auszugrenzen, dass es natürlich noch so kommt, wenn er wieder werfen kann, wenn sein Arm wieder da ist, dass es weitergeht.
Ja, das hoffen wir alle. Wir wünschen ihm nur das Beste und würden uns freuen, wenn er vielleicht nächste Saison wieder das Spielfeld betritt. Wo dann, muss man mal gucken. Ich denke, der neue GM hat dort schon viel bewegt, auch gerade auf der Seite des defensiven Balles, wo er wirklich viele Spieler schon ausgetauscht hat. Man darf sehr gespannt sein. Aber jetzt zurück zu den Texans. Florian, wie gesagt, verloren. Tom Savage war okay. Er hat seinen ersten Touchdown in seiner NFL-Karriere geworfen. Aber ansonsten gibt es im Moment, glaube ich, wenig Hoffnung für die Texans, dass sie Richtung Playoffs kommen. Ist für die Saison schon gegessen? Können sie es jetzt eigentlich aufgeben?
Im Moment sieht es aus, als wäre die Saison gegessen. Ja, sie sind in ihrer Division Dritter, haben einen Win-Loss-Record von 3-5. Die Tennessee Titans und die Jacksonville Jaguars, die haben jeweils einen 5-3-Record. Und vor allem Jacksonville spielt ja eine extrem starke Defense bisher. Und auch die Titans sind relativ souverän unterwegs. Das heißt, die beiden Teams werden den Texans wahrscheinlich davonziehen und dann wird es auch nichts mehr mit dem Wildcard-Spot werden. Abgesehen davon, genau, du hast es angesprochen, Tom Savage hat jetzt seinen ersten Touchdown geworfen im 4. Spiel seiner Karriere, hat also etwas gedauert Er hat auch nur 19 von 44 Pässen angebracht, also deutlich weniger als 50%, was natürlich auch eine sehr schlechte Zahl ist. Und man muss sich die Frage stellen, wie konnte es möglich sein, dass Houston im ersten Saisonspiel Tom Savage auf das Feld stellt und nicht Deshaun Watson? Denn so, wenn man die Leistung der beiden vergleicht, Deshaun Watson war auf dem Weg, den Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in einer Rookie-Saison zu brechen, während Tom Savage jetzt weniger als 50% der Pässe anbringt und dementsprechend auch die Wide Receiver natürlich nicht besonders gut einbeziehen kann. Und ja, daher sehe ich da relativ wenig Hoffnung für die Texans. Sie haben natürlich auch brutal mit Verletzungen zu kämpfen. Ihr Offensivkapitän mit Watson und ihr Defensivkapitän mit J.J. Watson, beide für die Saison raus, und die Saison ist gelaufen.
Hans-Peter, siehst du das ähnlich oder siehst du da irgendwie noch Hoffnung, dass sich bei den Texans die Defense auch einmal wieder zu der Stärke zurückkommt, die ja drittschlechte Scoring-Defense ist, viele Big Plays zulässt und auch nicht wie eine Houston Texans Defense aussieht?
Nö, ich finde da auch wie Florian, dass die Saison muss man abhaken, auf nächstes Jahr arbeiten, schauen, dass man einfach ja irgendwie die Saison rumbringt, ohne jetzt sich ganz hängen zu lassen, weil man hat ja schließlich auch, und das was ich ein bisschen schade finde, in Houston ein Top-Receiver-Set, man hat einen guten Running-Back, die O-Line passt, ja, es hat eigentlich ganz gut gestimmt, die Defense hat halt den Bruch gehabt mit J.J. Watt, dass er gleich so früh Saison ausgefallen ist. Ja, ich denke, nächstes Jahr setzen die Texans da fort, wo sie jetzt letzte Woche eingefroren wurden im Prinzip, ohne Deshaun Watson, weil das war auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, da denke ich auch, bin ich auch bei dir. Und wenn wir schon bei einem Team sind, deren Saison zu Ende ist, gehen wir zu einem weiteren Team, deren Saison für mich auch beendet ist. Die Tampa Bay Buccaneers haben am Wochenende bei den New Orleans Saints gespielt und haben mit 30-10 richtig böse verloren. Florian, ja, ich glaube, bei Tampa Bay geht sogar die Probleme noch tiefer als allgemein das Spiel überhaupt.
Ja, genau. Also erstmal haben sie verloren, dann sind sie 2-6 und es kommt ja jetzt auch noch dazu, dass Jamie Winston die nächsten Spiele pausieren muss, auch wegen seiner Schulter. Und dementsprechend ist das Jahr für das Team auch komplett gelaufen. Und das ist schon eine echte Niederlage, ein echter Rückschritt für das Team, da sie ja durchaus vor dieser Saison noch als Team angepriesen wurden, dass dieses Jahr den nächsten Schritt machen wird, das tatsächlich um die Playoffs mitspielen wird und vielleicht auch einen kleinen Playoff-Run starten kann. Denn Jamie Winston hat super gespielt die letzten Jahre. Es wurde ja sogar diskutiert, ob er dieses Jahr MVP werden könnte. Und jetzt kommt diese vernichtende Niederlage und damit ist das Jahr vorbei. Und ja, das ist niederschmetternd. Wir haben es ja auch gesehen, es gab eine heftige Auseinandersetzung da, als der Latimore von den New Orleans Saints von hinten richtig angerempelt wurde, als er Jamie Winston zurück vom Feld verweisen wollte, sollte man sich unbedingt nochmal anschauen. Das sah sehr böse aus und da sind einmal die kompletten Emotionen durchgebrannt mit Mike Evans, war es, der daraufhin auch rausgeworfen wurde aus dem Spiel, weil das war, ja, da ist alles durchgebrannt. Der hat sich nach dem Spiel dann auch geäußert, dass er komplett unzufrieden ist mit dem Team und der Leistung und dass es so nicht weitergehen kann. Und ja, in Tampa liegen also viele Sachen im Argen und man muss jetzt die Saison im Prinzip auch abhaken, denn Jamie Winston, wie gesagt, der wird jetzt nicht mehr spielen die nächsten Wochen und sollte dann auch wirklich darauf achten, dass er am Ende komplett fit ist, wenn er zurückkehrt. Und ja, man kann auch drüber reden, durch wen er ersetzt wurde. Ryan Fitzpatrick, nicht unbedingt für grandiose Spielweise bekannt, sondern eher für seine Pick-Six oder Interceptions, die er sehr häufig wirft. Und dementsprechend gibt es da eigentlich keine Hoffnung mehr für das Team.
Ja, über die Rambler werden wir uns später noch um dem Thema der Woche unterhalten, weil es nicht das einzige Spiel war, wo es ja hart herging, noch Korrektur. Mike Evans wurde nicht rausgeschmissen, er wurde jetzt im Nachhinein von der NFL für ein Spiel gesperrt, was ich die richtige Entscheidung war, finde, aber da kann ich nachher noch zu mehr machen, weil es auch einige andere Entscheidungen gibt, die ich da nicht verstehen kann von der NFL. Was mir jetzt aufgefallen ist, Hans-Peter, ich denke, das große Problem der Buccaneers ist Leadership. Wenn wir uns die Situation nochmal angucken, Jameis Winston ist ja derjenige, der die ganze Situation überhaupt provoziert hat, mit seinem Tippen auf das Helms von Marshall Lattimore. Dirk Koetter, der Head Coach, stand ein paar Minuten nachdem das passiert ist, am Spielfeldrand. Der Blick war irgendwie leer. Haben die Buccaneers ein Problem mit dem Coach, mit dem Quarterback, weil sie einfach keine vernünftigen Leader sind auf dem Feld?
Sehr gute Frage, sehr gutes Thema. Ich habe, wie wahrscheinlich viele auch, diese Saison die Hard Knocks-Folgen gesehen mit den Buccaneers. Winston hat da schon früh gezeigt, er ist der, der die große Stimme hat. Er ist der Leader, also gezeigt. Ich glaube, dass Winston overpaced hat und auch du kannst die ganze Zeit super in Stimme und Wort und im Lockerroom aufheizen, aber du musst auch liefern und Winston hat nicht geliefert. Und ja, ich weiß nicht, vor dem Spiel war ja auch dieses sehr weirde Pump-Up von Winston mit seiner Offense. Falls ihr es gesehen habt, der hat mit seinen Fingern irgendwie gelutscht und ein W daraus geformt. Also sehr skurril. Da habe ich auch schon gedacht, als ich das gesehen habe, wie die Spieler um ihn rum darauf reagiert haben und wie er, glaube ich, da sich selber ein bisschen isoliert und so Overshoot an Motivation hat, damit ja schiebt er nur sich selber irgendwie in so eine zweite Welt und verliert die Realität aus den Augen. Und so scheinen mir auch die Spiele der Buccaneers in letzter Zeit gelaufen zu sein. Und jetzt mit der Verletzung, das ist so ein bisschen sinnbildlich auch, wie er sich dann ja vorher schon nicht mit Ruhm bekleckert hat, dann die Verletzungen und ja, wer dann an der Sideline steht und hier die Defender vom Gegner angeht und provoziert, das ist auch schlechtes Verlieren, hat nichts mit Leadership zu tun, sondern Leadership sollte genau dort eher noch eins draufsetzen, wenn man verliert und dann aber auch mit Würde verliert oder halt in dem Fall auch, wenn man selber nicht mehr Teil des Ganzen ist, sollte man positiv vorangehen und als verletzter Spieler sein Bestes tun, sein Team vorwärts zu bringen und nicht seinem Team zu schaden und solche Situationen wie diese Provokation herausfordern. Also ja, ich glaube, dass die Buccaneers sehr, sehr overpaced sind und dass da auch der Head Coach Schwierigkeiten kriegt, wenn er jemanden als Team-Captain, als Leader hat, der nicht den realen Blick hat, sondern in irgendeiner abgetrifteten, schon negativen Variante meint, das Team oder die Mannschaft, den Verein zu führen. Und das ist ganz, also das ist ganz schwere Sache. Das ging ganz schön schief, finde ich.
Finde ich auch. Ich bin dabei, bei vielen Dingen bei dir. Ich glaube auch, dass Dirk Koetter die Saison nicht überleben wird. Ich denke, dass er vor Ende der Saison gehen wird, einfach weil es bei den Buccaneers jetzt nicht funktioniert ist. Wenn man jetzt mal überlegt, dass er vor der Saison sehr umworben war und von vielen eigentlich angeworben werden wollte, ja, und das jetzt so funktioniert, spricht halt, dass ein guter Coordinator nicht gleich guter Head Coach ist. Deswegen darf man jetzt sehr gespannt sein. Ich denke, Tampa Bay muss für nächste Saison etwas ändern. Jameis Winston muss den nächsten Schritt machen, muss seine Leistung auf ein konstant gutes Niveau bringen und ja, darf nicht so mehr so viele Turnover produzieren. Das war's jetzt zu den Buccaneers. Wir kommen jetzt aber auch natürlich zu den Saints, die 0-2 gestartet sind und jetzt mit 6-2 da stehen, Florian. Die Saints machen richtig Spaß zurzeit.
Die Saints machen richtig Spaß und die Saints spielen auch richtig guten Fußball, Football. Und ganz müssen wir ja doch noch nicht ins Deutsche ausweichen, ja. Genau. Und ja, sie haben die besten Voraussetzungen jetzt, um einen ja wirklich tiefen Playoff-Run zu starten für dieses Jahr. Sie sind ja jetzt das erste Mal seit mehr als 5 Jahren wieder im über 500-Bereich, was die Win-Percentage angeht und das machen sie dermaßen souverän, jetzt Tampa Bay einfach weggefegt und ihnen zuzuschauen macht Spaß und das Spiel funktioniert super, also ich bin wirklich beeindruckt von den Saints, muss ich ehrlich sagen. Und ein Beispiel davon ist zum Beispiel das Running Game, wenn wir zurück überlegen, am Anfang der Saison war noch Adrian Peterson dabei und durch diese eigentliche Verstärkung war das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, finde ich. Und jetzt haben wir Mark Ingram und Alvin Kamara, die sich abwechseln mit den Carries, immer ungefähr ähnlich viel spielen. Mark Ingram ist trotzdem noch der führende Running Back, aber grundsätzlich harmonieren die beiden sehr gut und das sieht man jetzt auch in dem Spiel wieder. Sie hatten 151 Rushing Yards und die beiden haben dabei einen Average von mehr als 5 Yards per Carry hingelegt. Also eine beeindruckende Bilanz, die sich so manches andere Team wünschen würde. Und was da noch dazu kommt, die Intensität, mit der die spielen. Zum Beispiel Alvin Kamara, sein Touchdown-Run über 17 Yards, der war ja schon ein, zwei Mal fast am Boden. Er musste ungefähr an der 10-Yard-Linie abbremsen, hat sich um seine eigene Achse gedreht, ein Verteidiger hing schon an seinem Fuß dran. Er hat aber geschafft, sich loszuschütteln und nochmal weiterzulaufen und noch den einen oder anderen Defender stehen zu lassen und so eben den Touchdown zu erzielen. Also diese Intensität, die da drin ist und ja auch das einfach das Team, das da zusammenkommt und dass Drew Brees jetzt endlich gescheite Running Backs hat, die ihm extrem gut helfen können, sodass er dann auch ein super Spiel machen kann mit 2 Touchdowns, keiner Interception und einem 131er Rating. Diese Kombination macht die Saints zu einer der besten Offenses der Liga. Die haben jetzt im Moment 392,5 Yards per Game, das ist Platz 2 hinter New England und so sieht es auch aus und so macht es sehr viel Spaß, denen zuzusehen. Und ja, ich würde sagen, die Saints sind bereit, um wirklich tief in die Playoffs vorzustoßen.
Da bin ich bei dir. Ich halte hier auch Alvin Kamara, ist ja für mich mein Rookie of the Year Kandidat. Da habe ich von Clemens Schlein draufgekriegt, der im Moment Deshaun Watson und Kareem Hunt vorne sei. Jetzt gut, Deshaun Watson aufgrund der Verletzung jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber Kareem Hunt sieht ja noch etwas davor. Ich bin aber gespannt. Ich denke, Kamara hat auf jeden Fall die Chancen, dorthin zu kommen. Ich bin gespannt auf die Wahl am Ende. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann auf die bereits von mir schon angesprochenen Kansas City Chiefs mit Kareem Hunt, der aber ein Spiel hatte, was er lieber am letzten vergessen möchte. So.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Und jetzt sind wir wieder bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Ich habe gesagt, wir gucken jetzt auf die Kansas City Chiefs. Sie waren zu Gast bei den Dallas Cowboys und haben dort ihre dritte Niederlage in Folge kassiert, Hans-Peter. Die Chiefs haben jetzt, wie gesagt, 3 Spiele verloren. Wirkt nicht mehr so stark wie zu Anfang der Saison. Was ist so dein Eindruck von den Chiefs?
Ja, ich denke, das ist halt auch, weil ja gerade die Defenses, das Scouting der Gegner sich angepasst hat. Man merkt es ganz deutlich, dass die Defenses ganz stark das Run-Game beherrschen, also der Chiefs. Und hat die Dallas Cowboys Defense hat es super gezeigt am Wochenende. Da ist einfach dann auch irgendwann mal der Wille gebrochen, auch gerade bei einem Rookie, der da nicht so locker das wegsteckt, wenn eine Defense sich auf ihn fokussiert und die Cowboys haben das halt wunderbar beherrscht. Also Kareem Hunt wird im Moment nur eingebremst, weil er sich in seiner Rookie-Saison, weil er lernen muss, einfach auch mit Schemes, Defensive Schemes, die auf ihn angepasst werden, klarzukommen. Und ja, das zeichnet ja auch eine große Karriere aus, wenn der Spieler früh lernt, zu zeigen, dass er, egal wer sich wie auf ihn einstellt, trotzdem die Tackles breaken kann und immer noch Big Plays dann hinkriegt. Aber ich denke, er braucht es einfach gerade mal ein bisschen, um damit klarzukommen, dass man sich auf ihn fokussiert. Das ist halt, denke ich, die Hemmung im Moment bei den Kansas City Chiefs, weil ja Alex Smith kommt dann auch nicht in Rhythmus, weil er merkt, muss dann doch wieder mehr werfen. Ja, sieht man auch dann an der an den versuchten Würfen, die gehen dann schon wieder höher in den letzten Spielen, da ist eine Tendenz höher gegangen. Und ja, ich denke, das ist es einfach im Moment. Und dann wirft man halt auch mal schnell eine Interception, weil es nicht läuft, weil halt eine starke Defense dagegen spielt und nicht alles, was im Gameplan vorgesehen ist, so gut funktioniert. Aber das geht auch wieder. Es darf nicht täuschen, dass die Chiefs eine sehr starke Saison spielen und auch finishen werden.
Ja, das denke ich auch. Ich halte sie immer noch für die beste Mannschaft in ihrer Division und sie werden diese Division auch wahrscheinlich gewinnen, weil die anderen Mannschaften einfach zu unkonstant ihre Leistungen bringen. Deswegen sollte es eigentlich für die Chiefs kein Problem sein. Aber wie gesagt, sie haben jetzt einige Sachen, die sie verbessern müssen und haben ja für so 2 Kuriositäten, möchte ich es mal vielleicht nennen, oder lustige Aktionen im Endeffekt auch gesorgt während des Spiels. Ich finde, einmal haben sie die beste Celebration gehabt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, solltet ihr das unnötig angucken. Travis Kelce gewinnt im Sackhüpfen in der Endzone. Mega lustig. Und aber auch, Florian, sie haben die ungewöhnlichste Hail Mary gemacht, die ich je gesehen habe. Ja, machen Hail Mary, alle Verteidiger sind hinten, alle Passverteidiger, der Ball kommt, weiß ich, auf die 30, 40 Yards auf Tyreek Hill, der hat drei Blocker vor sich und acht Verteidiger, was macht er? Geht in die Endzone und macht eben den Touchdown, also das war wirklich sehr, sehr ungewöhnlich.
Das war ein sehr beeindruckendes Play und da waren, glaube ich, alle fassungslos, also Tony Romo hat ja das Spiel kommentiert in Amerika und er hat selber gesagt, sowas hat er noch nie gesehen, weil es waren sieben Dallas-Verteidiger, die alle tief hintergegangen sind in ihre eigene Endzone, beziehungsweise kurz davor und dann, ja, Tyreek Hill kam angelaufen, drei Wide Receiver, beziehungsweise zwei Wide Receiver, ein Tight End noch dabei, die schön geblockt haben, dann hat er zum kleinen Slalomlauf angesetzt und niemand ist auch nur ansatzweise an ihn hingekommen und das war, also einem NFL-Team sollte bewusst sein, dass Tyreek Hill sehr schnell laufen kann und das war katastrophal verteidigt, also so ein Spielzug darf eigentlich nicht passieren und so ein Spielzug passiert ja normalerweise auch nie. Und da, er wurde nicht mal berührt auf seinem Weg in die Endzone. Das heißt, das war absolut vermeidbar und komplett unnötig. Hat uns dafür ein wirkliches Highlight beschert als Zuschauer. Und ja, wird wahrscheinlich einer der Touchdowns des Jahres sein. Denn so einen sensationellen Spielzug bekommt man nicht häufig zu sehen. Und das war ganz klar das Highlight in dem Spiel.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, Celebration fand ich auch wirklich sehr gut. Ich glaube, beste Celebration seit Jahren fand ich, das war echt Hammer. Ja, kommen wir jetzt mal zu den Cowboys, Hans-Peter. Die sehen wirklich richtig gut aus. Dak Prescott, gutes Spiel gehabt, auch Ezekiel Elliott, jetzt mal nicht über 100 Yards, aber auch 93 Yards, ist eine sehr, sehr gute Anzahl. Aber auch die Defense hat sich enorm verbessert, wirklich macht, übt Druck auf den Quarterback auf, macht gute Plays, ist auch bei, gerade bei Third Downs sehr, sehr gut, haben nur 4 von 11 Third Downs zu First Downs zugelassen, also eine sehr, sehr gute Quote dort. Was denkst du, was können die Dallas Cowboys die Saison noch erreichen?
Ja, ich möchte gerade noch ganz schnell zurückgehen zu dem Play, zu der Hail Mary, wie ich es heute Morgen bei NFL Network gesehen habe. Das war ein Andy Reid-Move. Das war ein schwer einstudierter, den kann man einmal bringen und tausendmal im Training Walkthrough Play oder ein tausendmal trainiertes Walkthrough Play. Das bringst du einmal, stunst damit alle, aber wenn man gesehen hat, wie genau die Blocks gesessen haben und auch Timing der Blocks, erster Block, Spieler so schieben, dass er weg ist und dann Second-Level-Block zum nächsten Spieler gehen und schieben. Das geht einmal super, weil der Gegner mit was Tiefem rechnet und man dann im Prinzip von hinten das Feld aufräumt und auch mit Blocks im Prinzip so vorbaut, dass man da eine Lane kreiert, die aber auch darauf angewiesen ist, dass keiner beim Blocken aufgehalten wird. Also es ging nur so schnell und so sauber durch und hat die Dallas Cowboys Defense scheiße aussehen lassen, weil das Blocking-Scheme von Andy Reid einwandfrei vorbereitet und trainiert wurde. Das dazu. Also ich habe mich da heute Morgen noch ein bisschen und gestern auch länger damit beschäftigt. Das war, kannst du einmal bringen, danach rechnet jeder damit. Aber dieses eine Mal, dieses Momentum hat Andy Reid ausgenutzt und knalllos zugeschlagen mit einem der besten Receiver. Definitiv perfektioniert. Ja, und dann von einem Perfekten zum nächsten, die Dallas Cowboys. NFC Championship Game bauend, würde ich fast sagen. Die haben ihren Rhythmus gefunden. Sie hatten Schwierigkeiten. Ezekiel Elliott hat gemerkt, dass er dann diese Saison doch nicht mehr wie bei Ohio State, ich habe ihn ja schon dafür in einer vorangegangenen Sendung ein bisschen kritisiert, dass er noch immer dieses Ohio State Tanking betreibt. Das hat bei Ohio State super gepasst im Scheme, aber in der NFL kannst du nicht einfach immer nur tanken und darauf setzen, dass du durch deine kleine geblockte Lane durchschießt. Ja, die Cowboys haben das super angepasst in der Offense. Die O-Line haben sie da perfekt umgestellt, um auch mal größere Gaps zu kreieren oder dann auch mal einen Pulling Guard rumzuschicken nochmal und nicht nur darauf zu vertrauen, dass Ezekiel Elliott das Loch schon aufsprengt. Also ja, da wurde viel gearbeitet und verbessert und je mehr sie verbessern, umso kompletter werden sie in der Offense. Die Defense natürlich darf man auch nicht vergessen, die spielt da auch eine sehr wichtige Rolle, weil die hält halt auch einen Gegner wie Kansas City klein. Aber ja, die Offense ist auf dem Weg ins NFC Championship Game. Auch wenn es Anfang der Saison gehakt hat, aber ja, nicht der Anfang zählt, sondern das, was hinten raus passiert in der Saison. Und gegen Kansas City sich so zu zeigen und so zu spielen, obwohl man zur Halbzeit so einen Touchdown reingeknallt kriegt und danach Vollgas weitergeht. Ja, das ist schon sehr, sehr stark.
Ja, genau. Es gibt ja auch das Gesetz, dass die Saison erst richtig nach Thanksgiving ankommt, und Thanksgiving in Amerika kommt ja erst noch. Also von daher werden die Cowboys zur richtigen Zeit warm. Ich denke auch, dass es für sie durchaus weit gehen kann, weil es wirklich jetzt auf beiden Seiten des Balles passt und die Defense ja doch ungefähr auf dem Level performen kann, wie es auch die Offense gut hinkriegt. Ich werde jetzt mal auf nächstes Spiel gehen. In diesem Fall ist das der Seattle Seahawks, die ja zu Hause gespielt haben gegen die Washington Redskins, Florian. Washington Redskins gewinnen das Spiel 17-14 und müssen sich eigentlich fragen, warum haben sie dieses Spiel gewonnen?
Ich würde es einmal umformulieren. Die Washington Redskins haben das Spiel nicht gewonnen, sondern die Seattle Seahawks haben das Spiel gegen sich selbst verloren. Weil, also, ein Seahawks-Fan hat dieses Spiel wieder 2 Jahre gekostet, weil die Execution einfach katastrophal war. Es fängt ja schon damit an, dass immer noch versucht wird, ein Running Game zu installieren, immer noch mit Eddie Lacy. Es wurde in der ersten Halbzeit sehr viel Wert darauf gelegt, immer wieder bei First Down, Second Down einen Rush einzustreuen, damit Eddie Lacy endlich in Gang kommt. Hat mäßig funktioniert bei 3,3 Yards per Carry, aber okay. Abgesehen davon, ja, die ganze Offensive für 3 Quarter in keinster Weise irgendwas zusammenbekommen. Wenn man sich die Feldposition anschaut, wo die Offense immer den Ball bekommen hat in der ersten Halbzeit, das war meistens kurz vor der Mittellinie, einmal sogar an der Washington 42-Yard-Linie. Daraus sind ganze 3 Field-Goal-Versuche resultiert, die allesamt von Blair Walsh verschossen wurden. Es war das zweite Mal in seiner NFL-Karriere, dass er diese 3 Field-Goals in einem Spiel verschossen hat. Und ja, das ist auch eben ein Teil von diesem Totalversagen. Abgesehen davon, wenn man sich die letzten 2 Minuten des Spiels wieder anschaut, kann man über was sehr Interessantes diskutieren. Denn die Situation war die folgende. Washington war vorne, dann hatten die Seahawks den Ball mit weniger Minuten zu spielen. Und hätten sie ein Field Goal geschossen, dann wäre das Spiel gewonnen gewesen. Sie haben sich aber dafür entschieden, einen Touchdown zu erzielen und Washington dann mit 1:30 noch den Ball zurückzugeben, wodurch diese dann einen Touchdown erzielen konnten, wobei die Seattle Defense auch nicht besonders gut ausgesehen hat. Das Spannende hierbei ist jetzt fast schon eine Kulturfrage, denn Seattle hatte die Möglichkeit, anstatt einen Touchdown zu erzielen, an der 1-Yard-Linie sozusagen aufs Knie zu gehen. Also Doug Baldwin, der da den Ball hatte, hätte einfach runtergehen können und sozusagen abknien können. Dann hätte man nämlich die Zeit runterlaufen können, Washington hätte die Timeouts verbraten und dann hätte es die Möglichkeit gegeben, dass Blair Walsh ein 20-Yard-Field-Goal schießt. Er ist in seiner Karriere bei 107 von 108 Versuchen, meine ich, innerhalb der 5-Yard-Linie. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er es trifft, war sehr hoch, auch wenn er an dem Tag schon ein paar verschossen hatte. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich eine sehr interessante Diskussion, die da aufgekommen ist, weil es natürlich der Instinkt von jedem NFL-Spieler ist, einen Touchdown zu erzielen. Aber es in dem Fall möglicherweise besser gewesen wäre, da aufs Knie zu gehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Team von Bill Belichick so einen Move dann auch gemacht hätte. Aber okay, wir haben jetzt schon ein paar Gründe genannt. Auch Russell Wilson hat halt 2 Interceptions geworfen. Die Offensive Line wurde ja auf der Left-Tackle-Position verstärkt durch Duane Brown, der ehemalige Pro-Bowler aus Houston. Auf der Position hat es auch super funktioniert. Abgesehen davon, ja, war es eine Katastrophe. Jeder Offensive Lineman hat sich mindestens eine Strafe eingefangen. Germain Ifedi, Right-Tackle-Position sogar 3-4 ungefähr für Holding und Falstad und was weiß ich. Und da für die Statistik Interessierten übrigens, wenn man sich einen Graphen anschaut, welches Team wie viele Strafen begeht, dann kann man da eine schöne lineare Kurve ziehen, die eigentlich gerade geht und bei den meisten Teams ähnlich ist und zumindest in einem ähnlichen Bereich. Außer die Seattle Seahawks, die kriegen dann nochmal 3-4 Strafen pro Spiel mehr. Das heißt, ein riesiges Problem, das sie da haben, es wurde jetzt auch schon angesprochen und der Head Coach Pete Carroll hat auch gesagt, dass sie damit nicht glücklich sind und das jetzt unbedingt beheben müssen. Und ja, das stellt tatsächlich ein großes Team für die Seahawks dar, die es den Washington Redskins, die ja sehr injury geplagt sind, damit leicht gemacht haben oder es ihnen ermöglicht haben, mit ja der Intensität, mit der Washington gespielt hat, das Spiel zu gewinnen. Und Washington steht jetzt mit 4-4 deutlich besser da als vor dem Spiel und als viel besser, als jeder eigentlich damit gerechnet hatte vor dem Spiel.
Ja, du hast angesprochen nochmal, insgesamt hatten die Seahawks 16 Strafen gegen sich für 138 Yards. Das ist definitiv zu viel. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Sie haben selbst 134 Net Yards erzielt. gezählt und 244 zugelassen. Jetzt diese 138 Yards da drauf rechne, ja, dann bist du auch schon fast bei 400 Yards. Also das ist einfach viel zu viel, das darf so nicht passieren. Jetzt, wie gesagt, du hast schon, glaube ich, die großen Probleme angesprochen, der Seahawks, die sie da haben. Die O-Line funktioniert überhaupt noch gar nicht. Russell Wilson, das Rennen auf Flucht, One-Game funktioniert auch nicht, auch wenn man jetzt gesagt hat, Eddie Lacy, du versuchst du mal, aber das ist gerade nur in den Ausgang. Ich möchte jetzt gucken, Hans-Peter, auf die Washington Redskins. Ich denke, sie haben das gut gemacht. Ich denke, sie haben aus ihren Möglichkeiten das Beste rausgeholt und du darfst dich aus den wenig bietenden Möglichkeiten in Seattle, musst du das Beste machen. Und Kirk Cousins hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat zwar keinen Touchdown geworfen, aber 21 von 31 an den Ball gebracht, 247 Yards und auch gerade der letzte, da wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wo sie in drei Plays zu Touchdown gekommen sind.
Ja, genau. Und vor allem muss man eins dazu sehen, dass die Redskins mit Cousins nicht den Überquarterback stellen. Das zeigt sich ja auch immer an Vertragsverhandlungen die letzten Jahre etc. Aber was ganz wichtig ist, Kirk Cousins ist der Quarterback, den sich ein Headcoach wünscht. Kannst du einfach beständig dein Game-Management durchgehen, was sie ja auch am Ende super gezeigt haben. Der Sieg war wirklich ein bisschen glücklich, den nehmen sie mit. Klar, 9 Punkte von Blair Walsh, die fehlen. Ansonsten hätten wir da gar nicht über den Sieger Washington geredet, glaube ich auch, weil dann auch der Rhythmus ein anderer gewesen wäre von den Seahawks. Da wäre auch mehr gegangen. Aber ja, Kirk Cousins kannst du einfach vertrauen, wenn du deinen Gameplan hast und den auch als Coaching-Staff durchsetzt, hast du mit ihm auf dem Feld halt auch einen Manager, der genau weiß, wie er sein Spiel setzt. Wurfleistung ist auch solide, nicht die beste, aber ja, er hat einfach keine Interception, die Beständigkeit und zum Finishen reicht's auch, wenn man mal in ein Jahr Touchdown läuft, was ja zweimal wunderbar geklappt hat. Egal wie, Hauptsache in der Endzone und keine Interception geworfen. Ja, genau, also ich würde sagen, die Redskins haben ihr Spiel durchgezogen und verwaltet und haben sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, was in dem Fall sich gelohnt hat, weil hinten raus halt einfach das Game Management zu ihren Gunsten ausging.
Ja, genau, ich denke, das ist gut erklärt. Ich denke, was mich halt immer noch wundert, dass sie halt keinen langfristigen Vertrag geben wollen an Kirk Cousins. Ich denke, er hat bewiesen, dass er die Franchise führen kann und dass er sie auf seinem Rücken tragen kann. Muss bedenken, was er ohne seine Top-Whiteouts einmal James Cole, der verletzt war, aber auch Jordan Reed war nicht mehr dabei. Er ist ohne 4 Starter in der O-Line und dass er trotzdem das so gut hinkriegt, gerade mit dem letzten Drive gegen eigentlich eine starke Seahawks-Defense, ist wirklich alle Ehren wert. Und ich denke, dass er der große Fisch ist nächstes Jahr im Free-Agency-Markt und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wo er landen wird. Aber wir machen jetzt eine kurze Pause nochmal und gucken uns dann mal 2 andere Quarterbacks an, die in ihrem zweiten Jahr für viel Furore gesorgt haben bisher in der NFL.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und jetzt sind wir wieder bei Interception, den Football-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es gerade angesprochen, wir wollen uns jetzt mal die beiden Quarterbacks angucken, die im letztes Jahr im Draft gezogen werden wurden, also 2016, jetzt ihrem zweiten Jahr sind Carson Wentz und Jared Goff. Und wir fangen mal an mit Carson Wentz, der von einigen Jahren als MVP-Kandidaten gehandelt wird. Ja, der mit seinen Philadelphia Eagles bei der No-Fly-Zone in Denver waren, aber in der No-Fly-Zone wurde viel geflogen und viele Punkte erzielt. Insgesamt haben die Eagles 51 Punkte den Broncos reingewirkt. Und Florian, das war eine richtige Packung.
Das war eine richtige Packung, du sagst es. Ich finde spannend, dass es ein sehr effektives Game war von Carson Wentz, denn er hat gerade mal 27 Pässe geworfen für 199 Yards, also eine mittelmäßige Leistung, nicht so viel. Das Entscheidende ist, es waren 4 Touchdowns dabei. Und das gegen Denver ist schon beeindruckend, dass er 4 Touchdowns wirft. Und er ist wirklich in der Topform. Er hat ein gutes Team. Mittlerweile 23 Touchdowns in diesem Jahr, damit die meisten in der NFL. Und er spielt ja das ganze Jahr schon sensationell. Dazu eben eine gute O-Line, die ihn sehr gut beschützt. Und dazu ein Running Game, das auch wunderbar funktioniert. Da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal, Carson Wentz hat sich seit letztem Jahr super entwickelt und im Moment läuft für Philadelphia ja alles optimal. Sie sind jetzt bei 8-1, können jetzt ganz entspannt in ihre Bye Week gehen und danach mit dem besten Rekord in der NFL weiterspielen als ganz klarer Playoff-Kandidat im Moment. Denn ihre Defensive spielt ja auch ziemlich gut. Und dann kann man noch auf ihr Rushing-Game schauen, das ja sehr, sehr gut funktioniert hat dieses Wochenende mit 197 Yards und 5,3 Yards per Carry. Wobei einer besonders rausgeragt hat, oder zwei eigentlich herausgeragt haben, nämlich Jay Ajayi und Corey Clement. Jay Ajayi ist ja neu gekommen von den Miami Dolphins und hat sich wunderbar eingelebt, hat einen Touchdown-Run über 46 Yards gelegt. Genau so ein explosives Play, was er ja letztes Jahr auch schon häufig bei den Dolphins gezeigt hat und was eben dieses Jahr noch komplett ausgeblieben war, denn die Dolphins O-Line nicht so gut und da gab es weniger Löcher. Und jetzt hat er es halt endlich geschafft, seinen ersten Touchdown dieses Jahr zu erzielen. Also das könnte auch noch eine zusätzliche Initialzündung für ihn sein. Er war bisher der Spieler in diesem Jahr, der die meisten Ball-Carries hatte, ohne einen Touchdown eben zu erzielen. Und dazu Corey Clement, der jetzt 51 Yards aufgelegt hat, zwei Touchdowns, auch eine beeindruckende Leistung für einen Rookie. Und dazu natürlich auch noch LeGarrette Blount, der auch immerhin 37 Yards beigesteuert hat. Und Wendell Smallwood auch noch, also auf der Running-Back-Position sieht es wunderbar aus, in Philadelphia auf der Quarterback-Position auch. Die gesamte Offensive ist eigentlich sensationell aufgestellt und ja, im Moment bleibt da eigentlich nichts, was man an Philadelphia wirklich kritisieren kann, so gut wie sie spielen.
Ja, genau, also ich meine, das beweist ja auch der Rekord, 8-1 hast du ja nicht umsonst. Also das spricht wirklich im Moment dafür, dass da ganz, ganz viel richtig läuft. Das ist auch die Touches ja wirklich sehr, sehr gut aufgeteilt werden zwischen den vier. Ich habe ja eingedacht, dass einer von den vier Running Backs rausgeschmissen wird, gecuttet wird, aber das ist bis jetzt gar nicht der Fall. Man hat irgendwie einen guten Weg gefunden. Ich bin da auch sehr, sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber Jay Ajayi hat auf jeden Fall noch genug im Tank drin, deswegen ist es sehr verwunderlich, dass die Dolphins ihn abgegeben haben für einen, ich glaube, einen Viert oder also wirklich einen ganz geringen Wert, Gegenwert im Endeffekt, also sehr, sehr überraschend, aber muss auch sagen, dass die Denver Broncos auch ihren Teil dazu beigetragen haben, haben kaum Druck gekriegt auf Carson Wentz, der das, obwohl sein Pro Bowl Left Tackle Jason Peters ja raus war, nur zweimal gesackt würde, ansonsten hat er wirklich auch viele Strafen provoziert mit seinen Pre-Snaps-Calls, insgesamt gab es 14 Strafen gegen die Denver Broncos für 105 Yards, ist auch viel zu viel. Ja, und offensiv hatte man Brock Osweiler und da ging am Sonntag dann der Hashtag Brockwurst um die Welt, Hans-Peter. Das war wirklich richtig schlecht von der Defense, also von der Offense der Broncos.
Ja, ich mach's ganz kurz. Brock Osweiler braucht eine Brille, so wie der wirft.
Ja.
Ich glaube, man muss ihm eine Brille, also einen Sehtest mit ihm machen. Ich glaube, der braucht eine Brille, er sieht einfach nichts. Und zur Defense, man kann sich schon extrem geil finden und auch seinen Hype genießen, aber man sollte auch arbeiten dafür und nichts im Leben ist umsonst. Alles, was man sich erarbeitet hat, war hart und damit man sich auch wieder was erarbeitet, muss man auch weiterhin hart arbeiten. Das tun sie im Moment nicht und ich glaube, vielleicht bringt das, wenn Von Miller seine Brille mal Brock Osweiler leiht. Ja. Und die Eagles, um nochmal kurz auf die Eagles zu kommen, eins der Team, also es gibt zwei Teams noch, über die sprechen wir jetzt gerade noch, die Cowboys in der NFC noch aufhalten können. Das sind zum einen die Eagles, weil die Broncos, da ist eigentlich nichts zu sagen mehr sonst.
Ja, das denke ich auch und ich denke, wie gesagt, die beiden Interceptions, die zweite darf er nie und nimmer den Ball dorthin werfen. Ich meine, den Ball wegwerfen ist okay, wenn der Sack droht, aber da wirfst du lieber den Ball in Seiten aus, als ihn irgendwo der Downfield zu werfen und mit der Hoffnung, dass vielleicht der Receiver den Ball fängt. Oder auch, ich habe auch gesehen, ich glaube, da gab es ein lustiges Bild von NFL-Memes, was wir auch geteilt haben auf unserem Twitter-Kanal, wo er ja drei Receiver der Eagles dort steht und denkt, ja, ist ja alles frei, es ist ja im Endeffekt nicht meine Mitspieler, aber egal. Also von daher, man darf wirklich sehr, sehr gespannt sein, was mit den Broncos passiert. Wie gesagt, die müssen mehr liefern. Auch die Defensive war wirklich nicht gut. Das muss viel, viel besser werden. Das haben sie auch bewiesen, dass sie besser kommen. Und dann möchte ich jetzt mal von den Jared Goff-Hype Carson Wentz-Hype, so muss es ja richtig sein, rübergehen und frage mich eigentlich, Florian, warum ist Hype um Jared Goff eigentlich nicht genauso groß? Weil er macht auch überragende Spiele, macht auch wieder 4 Touchdowns geworfen. Die Rams Offense hat jetzt schon mehr Punkte erzielt als letztes Jahr und er erzielt die meisten Punkte aller Teams. Warum ist der Jared Goff Bandwagon noch nicht gefüllt mit Menschen?
Das ist eine gute Frage. Also einerseits muss man zurückblicken. Die Los Angeles Rams spielen eine überragende Offensive, abgesehen gegen die Seahawks, wo sie katastrophal waren offensiv. Und da habe ich mir auch dann mal die Frage gestellt, ob es auch, wie jetzt weitergeht. Denn die ersten Spiele des Jahres waren ja wirklich gegen eher Teams mit schlechter Defense. Dementsprechend ja, hat er jetzt aber weitergeliefert und auch gegen Jacksonville zum Beispiel 27 Punkte aufgelegt, was ja durchaus eine gute Leistung ist gegen die Nummer 1 Scoring Defense der Liga im Moment. Das heißt, der Jared Goff Hype Train wird wahrscheinlich auch noch kommen. Sein Passer Rating in dem Spiel war 146,8, also wohl eines der höchsten dieses Jahr. Ganz nah dran am perfekten Spiel mit 4 Touchdowns und keine Interception auch verdient. Und ja, die Los Angeles Rams spielen allgemein sehr guten Football. Heute habe ich's. Jedenfalls, einen großen Teil daran hat bestimmt ihr Head Coach Sean McVay, denn letztes Jahr noch mit Jeff Fisher, ja, waren es halt die Rams, die fast kein Spiel gewinnen konnten und die die in der gesamten Saison weniger Punkte erzielt haben als jetzt eben nach der Saisonhalbzeit. Und das sieht man auch daran, dass ihr Head Coach sehr viel Wert auf eine ja auch kreative Offensive legt und gerne mal neue Spielzüge ausprobiert oder dann mal zum Beispiel dieses Spiel haben sie einen kurzen Pass geworfen, links raus, dann wurde der Ball nochmal weitergeworfen und so haben sie dann 10 Yards schön rausgeholt vor der Endzone der Giants. Und solche kreativen Sachen hat man letztes Jahr halt überhaupt nicht von ihnen gesehen. Und ja, jetzt läuft das Konstrukt ganz schön an. Also der Los Angeles Rams Hype Train baut sich auf.
Ja, da hoffe ich doch mal drauf, weil ich finde, Jared Goff ist mit Sicherheit auch auf eigener Augenhöhe zu sehen mit Carson Wentz. Das war wirklich wieder sehr eindrucksvoll. Allgemein sind die Rams haben ja schon eine gute Defense, das wissen wir ja auch. Das haben sie jetzt auch in den letzten Wochen mehr unter Beweis gestellt, nachdem es ja zu Anfang noch nicht so ganz funktioniert hat. Da sind sie jetzt besser reingekommen und ja, man sieht ja, Sean McVay kümmert sich wirklich nur um die Offense. Wenn die Defense auf dem Spielfeld ist, vertraut er seinem Coordinator, dass das alles gut wird. Und bisher läuft das auch wirklich ganz gut. Hans-Peter, wir gucken uns jetzt mal den Gegner an, die New York Giants. Sie stehen da mit 1-7, haben zu Hause 50 Punkte bekommen. Das muss man auch erstmal kassieren. Also das ist etwas, was sie in den letzten Jahren definitiv noch nicht gesehen haben. Ich glaube, das letzte Mal war vor 15 oder 20 Jahren. Also das ist schon einige Zeit her. Und dass man sich so abschlägt, wobei auch die Defense ja auch dort ziemlich gehypt wurde vor der Saison, spricht eigentlich dafür, dass ja bei den Giants ganz, ganz viel schief läuft.
Ja, bestes Beispiel dafür, der Touchdown bei 3rd and 33 von den Rams mit einem Screen auf Woods und der läuft im Prinzip Crossover in die Endzone untouched durch eine Giants Defense, die auf seiner Seite mit Rogers Cromartie und Collins mit Veterans bestückt war, die locker die Lanes zu hätten machen können, die auf jeden Fall keine Probleme gehabt hätten, ja, ihn zu tackeln oder an ihn ranzukommen. Das war, ich glaube, eine Dienstverweigerung auf dem Feld, die sich da gezeigt hat. Irgendwas stimmt da nicht und stagniert da und wir sehen da nicht rein in die Giants, was bei denen die Saison mit ihrer Achterbahnfahrt nach Talfahrt, was da abgeht im Team. Aber für die das McAdoo, also den Head Coach der Giants, nach dem Spiel im Interview gesehen haben, auf die Frage, wie er, was er für eine Halbzeitansprache gemacht hat, wie er da an sein Team kam, hat er mit reagiert, also wortwörtlich und nichts mehr gesagt und darauf gehofft, dass ihn jemand aus dieser Situation löst. Also scheinbar hat da der Head Coach auch den Draht zum Team verloren, aber in New York wird es halt bei den Maras, die Owner der Giants, immer ein bisschen ruhiger gehandhabt, wenn es nicht gut läuft im Vergleich zu anderen Teams, ich glaube. Aber das Ben McAdoo da auch komplett als Head Coach sein Team verloren hat, den Rückhalt im Team im Lockerroom und dass die Giants da einfach nur ohne Kapitän gerade durchs Wasser schippern.
Ja, muss da nicht jetzt nicht der Wechsel kommen. Also ich halte Ben McAdoo als erstes für einen Trainer, der...
Das sind die Giants.
Die Giants. Das sind
die Giants. ja, es sind die Giants, es sind die Maras. Du hast es ja auch bei Tom Coughlin früher gesehen. Wenn es nicht gelaufen ist, hat man nicht einfach Radikalschlag gemacht. Das hat, glaube ich, da ganz viel mit den Ownern zu tun. Und ja, die gehen da halt da die ruhigere und nicht die Hardcore-Linie. Das ist mein Gefühl, also ich beobachte es ja vielleicht aus meiner Sicht nur, aber ich denke, das ist der Grund, weil ja, es funktioniert ja nicht. Die Giants können ihre Saison komplett wegwerfen. Auch Eli mit seiner Performance kann da ja nicht mehr irgendwie das Boot rumreißen. Ja, das läuft einfach nicht mehr, muss man abhaken.
Ja, bevor wir jetzt in die Pause gehen, habe ich euch eine kurze Frage. Sollte Ben McAdoo Eli Manning auf die Bank setzen und einen anderen Quarterback ausprobieren, zum Beispiel seinen Rookie, den sie gezogen haben, um zu gucken, was er hat, oder sollen sie weiter mit Eli starten? Mal bitte kurz. Eine kurze Antwort bitte. Florian oder Hans-Peter, fang du an, ja?
Ja, kann er machen.
Ja, ich würde auch einfach mal ausprobieren.
Okay, gut. Wir sind gespannt, ob er das ausprobieren wird. Wie gesagt, ich denke schon. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass Ben McAdoo die Saison nicht überleben wird. Muss man mal gucken. Wir werden das auf jeden Fall für euch im Auge behalten. Machen jetzt eine letzte Pause und kommen dann zurück mit dem Monday Night Game und natürlich unserem Thema der Woche, die Prügelknaben in der NFL.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Log auf meinsportradio.de. Wir gucken jetzt mal auf das Monday-Night-Game zwischen den Green Bay Packers und den Detroit Lions. Ja, und die Green Bay Packers in ihrem ersten Heimspiel und ihrem ersten Spiel insgesamt ohne Aaron Rodgers, genau, der mal wieder gefehlt hat, der aufgrund seiner Verletzung immer noch fehlt. Man hat jetzt über knapp 2 Wochen Zeit, mit Ben Huntley sich vorzubereiten. Ben Huntley war eigentlich von den Zahlen her ganz okay, 26 von 38 angekommen, 245 Yards, ist okay, sage ich mal so, ist solide, aber man merkt halt trotzdem, dass er limitiert ist und einfach diese Mannschaft nicht führen kann. Hans-Peter, was ist jetzt für die Green Packers im Endeffekt noch drin? Sie stehen 4-4 und haben eigentlich ein großes Quarterback-Problem.
Ja, die Lions sind an ihnen vorbeigezogen, also wer sagt alles, vom Vollgas-Modus in die Handbremse. Vielleicht gewinnen sie noch was, kommen in Rhythmus, kann man schwer abschätzen, aber ich finde, es sieht nicht im Moment danach aus, also das einfach die Saison durchkriegen, wie gesagt, und Aaron Rodgers redet ja über Comeback, aber ja, in 4 Wochen, 5 Wochen, glaube ich, ist da schon längst alles entschieden. Da braucht auch ein Aaron Rodgers nicht seine Recovery-Phase für opfern. Lieber gibt man da Huntley einfach die Zeit, Starting Quarterback in Green Bay zu sein und das Vertrauen der Packers zu genießen und das Beste draus zu machen. Aber ich klinge da sau pessimistisch, aber es ist einfach, was will man erwarten? Ohne Aaron Rodgers fehlt da einfach alles.
Ja, das merkt man auch einfach auch. Und bevor sie seine Gesundheit aufs Spiel setzt, soll er dann lieber gucken, wenn er fit ist, ob es dann Sinn macht. Ich denke, es wird keinen Sinn mehr machen, weil auch gerade das Run-Game überhaupt nicht funktioniert hat, Florian. Also, wir hatten ja Aaron Jones bevor der Bye-Week mit einem überragenden Running-Game über 100 Yards gerusht. Ja, jetzt 5 Carries für 12 Yards, allgemein wenig Run-Game, muss man sagen. Also insgesamt waren es nur 17 Attempts für einen Run. Ist das einfach verwunderlich, muss ich sonst ehrlich zugeben.
Ja, absolut. Ich finde es auch sehr erstaunlich, dass sie Aaron Jones nicht ein paar mehr Carries gegeben haben, denn er hat ja wirklich super gespielt, erstaunlicherweise. Und ja, offensichtlich hat man Ty Montgomery vertraut, der jetzt zurückgekommen ist von der Verletzung. aber er hatte auch nur 5 Carries und insgesamt hatte das ganze Team nur 17, davon Brett Hundley 4. Das heißt, ja, es wurde erstaunlich wenig aufs Rushing Game gesetzt. Vielleicht wollte man so auch ein bisschen Detroit ja sozusagen kriegen und sie ein bisschen überlisten, indem man sagt, man Detroit erwartet jetzt bestimmt, dass wir viel den Ball laufen, weil unser Starting Quarterback weg ist. Also machen wir das jetzt gerade nicht. Hat aber eben nicht so besonders gut funktioniert. Und jetzt ist ja heute auch noch die nächste Horror-Nachricht reingekommen, dass ihr Starting Left Tackle müsste sein, Brian Bulaga ausfällt für den Rest der Saison. Das heißt, jetzt sieht es noch schlechter aus. Die Offensive Line ist zusätzlich geschwächt jetzt und eigentlich kann Green Bay die Saison auch schon abschreiben, weil mit 4-4 erreicht man im Moment in der NFC überhaupt nichts, wo die einige Teams tatsächlich noch bei 7-2 und besser stehen. Von daher ein verlorenes Jahr jetzt für Green Bay durch die Verletzung. Und das Running Game, haben wir jetzt eben gesagt, ja, wurde erstaunlich wenig verwendet. Vielleicht kommt es die nächsten Spiele noch ein bisschen mehr. Brett Hundley hatte ja jetzt eigentlich auch 2 Jahre und diese Saison Zeit, um sich hinter Aaron Rodgers zu entwickeln. Er hat es solide gemacht mit 245 Yards in 38 Attempts. Keine Interception auch geworfen. Nur die meisten seiner Pässe sind halt auch sehr kurz und da geht natürlich eine Komponente verloren, die man bei Aaron Rodgers schon hat, da er quasi in fast jedem Play scramblen kann und dann entweder Yards erlaufen kann oder auch mal einen tiefen Ball werfen kann. Und das ist eben in dem Fall fast komplett ausgeblieben. Ich würde aber noch eine Sache sagen, und zwar Detroit hat es auch echt gut gemacht und da Green Bay gut verteidigt. Also die Versuche, die wirklich tief geflogen sind, die wurden echt stark von der Secondary von Detroit verteidigt und das war wirklich beeindruckend, wie da auch Jordy Nelson großteils aus dem Spiel genommen wurde.
Ja, genau, die Defense hat auf jeden Fall auch gute Leistung gemacht. Wie gesagt, Packers, für mich ist die Saison zu Ende. Man muss jetzt mal gucken, wie man sich jetzt irgendwie retten kann, dass man auch versucht, möglichst ohne Verletzungsprobleme da großartig jetzt rauszugehen. Natürlich jetzt mit der Verletzung von Brian Bulaga. Das hilft auch einem Huntley dann nicht entsprechend. Da wird er auch Probleme mitbekommen. Aber gucken wir jetzt mal auf die Detroit Lions, Hans-Peter. Sind das erste Team in dieser Saison, das nicht gepuntet hat. 8 Drives hatten sie insgesamt, 3 Touchdowns, 3 Field Goals, ein Missed Field Goal von Matt Prater, was auch sehr ungewöhnlich ist, und einmal eine Fumble, wo man der Ball verloren ging. Ansonsten war es ein gutes Spiel, aber sie hätten durchaus auch mehr Punkte erzielen können, wenn man sich gerade mal Red Zone Efficiency anguckt, was weiter ein Problem bleibt.
Ja, definitiv. Aber ich finde da auch, die Efficiency hin oder her, darf man auch sehen, dass Green Bay dann auch zwischendurch, trotz dass sie keinen Punt geschafft haben, zu erzwingen, ganz gut verteidigt hat und nur zum Field Goal gezwungen hat. Also die Open Field Downs bis in Field Goal Range, bis Detroit in Field Goal Range war, da ist Green Bay halt nicht stark, und das ist auch kein Geheimnis, aber ja, dann so bei Short Field, also hinten raus, haben sie dann doch Matthew Stafford ziemlich unter Druck gebracht. Da ging dann auch übers Run Game selten was. Ja, aber ansonsten, ja, eben Open Field, Matthew Stafford mit Super Stats, unabhängig von dem, was hinten dann als Ergebnis rauskam, also ist ja auf hohem Level kritisieren, 26 von 33 für 360 Yards und 2 Touchdowns ohne eine Interception, ist halt phänomenal stark und das zeigt halt eigentlich auch wirklich, in was für ein Quarterback da steht und wie gut und wie stark er auch ist. Und das hat er bravourös gezeigt und in einem Spiel, wo es auch für die Lions noch um was geht, weil in der Division sich nicht abhängen zu lassen, heißt halt auch nicht aufgeben und an Minnesota dranbleiben für eventuell noch den Division-Titel. Und ja, wenn sie so weitermachen, dann wird es für Minnesota ganz schön eng.
Ja, da darf man wirklich sehr gespannt sein, auch gerade bei Minnesota, die Quarterback-Situation, muss man jetzt ja auch gucken, wann kommt Teddy Bridgewater zurück, wie lange spielt Case Keenum noch, das ist ja alles Sachen, die man jetzt beobachten wird, sie sind jetzt in der Bye-Week letzte Woche gewesen und dann mal gucken, was sie dann in Woche 10 uns zeigen werden. Wir kommen jetzt mal zum Thema der Woche, haben jetzt unsere Spiele abgeschlossen. Das Thema der Woche ist für uns dieses Mal ganz klar die Prügeleien oder die Prügelgranaten in der NFL. Das ist natürlich einmal AJ Green, der nach dem Schubser von Ramsey komplett ausrastet, von Jalen Ramsey komplett ausrastet, mit der Faust auf den Helm einschlägt. Dann die Situation von uns schon angesprochen in New Orleans, wo Mike Evans von hinten wie ein Bescheuerter anspringt auf Martin Nettimore und ja, im Endeffekt die Provokation, die angefangen wurde, von Jameis Winston vortreibt. Und dann auch noch die Rangeleien in Arizona bei den Cardinals gegen die 49ers. So ist es richtig bei San Francisco war das Spiel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Wo dann entsprechend dort nach einem vielleicht etwas Late-Hit gegen den Quarterback CJ Beathard ein Gerangel ausbricht. Mit 20, 30 Leuten da alle drumherum stehen, drei Spieler ejected werden und dann ja Carlos Hyde, der ejected wurde, einer der Spieler, danach von seinem Coach Kyle Shanahan abklatscht. Was denkt ihr, was sind die Gründe dafür, dass so viele Schlägereien oder durchgebrannte Nerven diese Woche gab? Vielleicht, Florian, fängst du mal am besten damit an zu dem Thema.
Ja, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den Teams, die sich diese Aussätze geleistet haben. Die 49ers sind 0-9, die Tampa Bay Buccaneers 2-6 und die Cincinnati Bengals 3-5. Allesamt haben quasi keine Chance mehr auf die Playoffs, die 49ers schon gar nicht und die Bengals aber haben eigentlich ein Team, das durchaus ein bisschen besser spielen könnte und bei AJ Green ist da einfach alles komplett durchgebrannt, das war ja brutal und also das war fast nie in Worte zu fassen, wie er da einfach auf seinen Gegenspieler ja eingestürmt ist und ihn ja erst noch gewürgt hat und dann tatsächlich ihn ja geschlagen hat. Umso bitterer ist es ja, dass beide Spieler ejected worden sind, obwohl Ramsey ihn nur einmal leicht geschubst hat, was ja maximal eine Strafe hätte geben können, aber abgesehen davon ja eigentlich nichts und das war schon ziemlich bitter zu sehen, wie da die Nerven durchgebrannt sind, weil das darfst du dir als NFL-Spieler einfach nicht erlauben. Das ist katastrophal, das geht einfach nicht. Tampa hatten wir schon angesprochen. Das fand ich auch äußerst unnötig, dass da Jamie Winston, der offensichtlich ja verletzt ist und auf der Bank war sozusagen, dass der aufs Spielfeld geht und da irgendwas noch gestikuliert und den Gegner sogar berührt. Das ist ja auch nicht erlaubt und sollte man als Franchise-Quarterback gefälligst unterlassen. Und dementsprechend, ja, irgendwie logisch, dass er dann angepöbelt wird vom Gegenspieler, vom Lattimore und dann, ja, halt auch kleine Überreaktion von Mike Evans, der dafür ja, genau, der wurde eben nicht aus dem Spiel geschmissen, sondern jetzt für ein Spiel suspendiert. Da könnte man auch noch drüber reden, das ist ja auch sehr interessant. AJ Green, der wurde ejected und deswegen sagt die NFL jetzt, diese Ejection war sozusagen ein Spielsperre, deswegen wird er jetzt nicht weiter gesperrt, während Mike Evans nicht ejected wurde und dafür jetzt ein Spiel gesperrt wird, dass sie ungefähr die gleiche Strafe haben. Sehr spezielle Situation, vor allem, weil die jetzt genauso lange ausfallen oder gesperrt sind sozusagen wie der Ramsey, der AJ Green nur einmal leicht geschubst hat. Und das ist schon sehr interessant zu sehen und nicht immer ganz durchsichtig, meiner Meinung nach.
Ja, Hans-Peter, das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen. Ich finde diese Regel, für mich macht das keinen Sinn. Ich finde Evans gehört für mich eigentlich für mehr Spiele gesperrt. Auch für AJ Green macht es für mich keinen Sinn, dass er jetzt keine Spielesperre kriegt. Auch bei den 49ers ist, glaube ich, auch keine Spielsperre ausgesprochen worden oder bei den drei Spielern, die injected worden sind. Kannst du die Linie dort verstehen von der NFL, die quasi gegen solche bösen Hits, das war nicht das erste Mal, dass es ja auch schon wirklich ja sehr körperlich auch zuging, erinnern wir uns zum Beispiel an die Hits von Kiko Alonso oder auch ähnlichen, dass die NFL damit einfach zu lasch umgeht?
Ja, ich finde es ganz, ganz interessant, wie man damit im Moment arbeitet. Also gefallen tut es mir im Moment nicht, weil man keine richtige Lösung hat. Da kommen wir bei der NFL bald schon in ähnliche Gefilde wie in der Bundesliga mit dem Videoassistenten, dass man irgendwas versucht, aber nicht richtig eine Linie drin hat. Ich habe gestern Abend, und das kann ich auch allen empfehlen, eigentlich montags, kommt immer auf Facebook bei NFL on Talk, wer der Seite folgt, Last Call heißt die Show mit Dean Blandino und Mike Pereira. Die diskutieren dann immer über die strittigen Situationen vom Wochenende. Und da hatten es die beiden davon, dass die NFL da im Moment so in der Versuchsphase ist, statt der direkten Ejection eher nach dem Spiel ohne Emotionen eine Suspension dann aus den Auswertungen vom Wochenende zu kreieren. Im Prinzip, dass man die Live-Situation nicht beeinflusst, vielleicht eine Flagge und eine Strafe on-field gibt, aber nicht direkt gleich ejected, sondern nach dem Spiel im Prinzip für das nächste Spiel oder für eine Situation nach Härte beurteilt eine Suspension ausgibt. Blöd, sowas mitten in der Saison zu machen. Aber ich fand es spannend, denen zuzuhören. Also ich kann es jedem nur empfehlen, Last Call bei NFL und Fox. Da kriegt man nochmal ein bisschen eine andere Sicht auf das, was da die Refs, das Verhalten der Refs auf dem Platz und in der Kommunikation angeht. Probleme auf ganz hohem Niveau. Und ich hoffe, die NFL findet dann eine richtige Lösung, die auch wirklich konsequent aussieht, weil das, wie ihr es jetzt auch gesagt habt, ist im Moment alles andere als konsequent hier so wie Shivashi. Da wird einer ejected, kriegt keine Suspension. Da wird einer nicht ejected, kriegt eine Suspension oder sonst irgendwie. Das ist so, was nicht definitiv entschieden ist und nicht klare Linie vorgegeben ist von Seiten der Liga, von Seiten des Head of Referees und von New York mit der Video und halt mit der Referee-Zentrale. Da erhoffe ich mir ein bisschen besseres Konzept und gerade die NFL ist ja eigentlich dafür bekannt, da gute Lösungen zu produzieren, die für alle im Einvernehmen sind. Perfekt geht's nie, aber ja, nicht sowas wie jetzt. Finde ich sehr schwer.
Genau, damit bin ich bei dir und ich denke, das war auch ein gutes Schlusswort jetzt zum Ende unserer Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr wieder bei uns wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes für uns. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mit uns in Verbindung treten. Wir haben ja unseren Twitter-Handle InterceptionFT und unter dem Hashtag AskInterception könnt ihr uns auch Fragen stellen, die wir dann hier in der nächsten Woche entsprechend für euch beantworten werden. Rund um die Spiele, aber auch zu anderen Themen werden wir natürlich versuchen, eure Fragen, die ihr habt, die ihr zur NFL habt und zu den Themen rundherum, sei es jetzt die angesprochenen Schlägereien, aber auch das Thema rund um das Theater rund um Ezekiel Elliott, dessen Sperre ja immer wieder eingesetzt wird, dann wieder aufgehoben wird. Mal gucken, was diese Woche passiert und in den nächsten Wochen, da darf man sehr, sehr gespannt drauf sein. Ansonsten bleibt uns weiter treu, gebt uns gerne 5-Sterne-Rezensionen, gebt uns Feedback, wir freuen uns drauf und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Interception auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.